Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und vielen Fragen zu der Razzia bei der Bundeswehr vergangene Woche in Ulm. Darüber sprechen wir gleich. Wir schauen auf die Menschen, die in diesen Tagen nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben. Obdachlose in Corona-Zeiten. Und wir stellen Ihnen einen Ex-Geheimdienstkoordinator vor, dessen neue Tätigkeit sehr umstritten ist. Die CSU in Bayern hat nicht nur einen Ministerpräsidenten, der in der Corona-Bekämpfung eine tragende Rolle spielt. Markus Söder sorgt gerade auch in seiner eigenen Partei und in der Union dafür, sie von einer Seuche zu befreien, der Männerdominanz. Seit Mitte November ist klar, es soll auch in den Vorständen von börsennotierten Unternehmen eine Geschlechterquote geben, nicht nur in Aufsichtsräten. Diesen Gesetzesentwurf hatten SPD-Ministerin Christine Lambrecht und Franziska Giffey vorgelegt. Der ging aber der CDU viel zu weit. Doch da sprang die CSU ein und sorgte mit dafür, dass es am Ende doch eine Einigung mit der CDU gab. Die Christsozialen haben die Frauen für sich entdeckt und auch die Mädchen. Die Partei will helfen, Berufsklischees auszubrechen und Mädchen für Physik und Mathe zu interessieren. Wer hätte damit gerechnet? Das Ganze hat eine Geschichte, die erzählt Ihnen meine Kollegin Katharina Hamberger. Sie hat mit Christsozialen über Feminismus gesprochen und mit der SPD über die Union.
Also ich habe mich total darüber gefreut. Endlich kann ich nur sagen, ja, also endlich hört die CSU und hoffentlich auch die Union hat dann den Schuss doch noch gehört.
Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, kann es selbst kaum glauben. Ausgerechnet die CSU. Genauer gesagt, deren Parteivorsitzender Markus Söder hat gerade den Druck auf die Union erhöht, doch endlich der Frauenquote in DAX-Vorständen zuzustimmen. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden, mit Vorständen, dass wir uns da jetzt nochmal einen Ruck geben und das dann auch vernünftig umsetzen müssen, sagte Söder bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung Zeit. Und im Interview mit der Influencerin Luisa Della legt er nochmal nach.
Da gibt es dazu Argumente, das sei eine zusätzliche Belastung der Wirtschaft. Ich sehe das im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine Stärkung unserer deutschen Wirtschaft. Und deswegen ärgern mich auch manchmal die Argumente, die genannt werden. Und deswegen positioniere ich mich auch sehr klar für eine Quote.
Sagt Söder so, als wäre das schon immer ganz selbstverständlich gewesen in der CSU. Dabei sind es genau diese Argumente, die ihn ärgern, die noch vor wenigen Jahren CSU-Position waren. So wollte die Partei 2014 die Einführung der Frauenquote in Aufsichtsräten gerne noch verschieben. Das Argument? Diese beeinträchtigen den Handlungsspielraum von Firmen, sagte damals die Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld. Ihr Vorvorgänger an der Spitze der CSU-Abgeordneten, Peter Ramsauer, prägte damals den Begriff Wickelvolontariat. Er meinte damit die verpflichtenden Elternmonate für Väter, wenn Eltern Anspruch auf die volle Unterstützung beim Elterngeld bekommen wollen. Und der heutige Landesgruppenchef Alexander Dobrindt? Von ihm gibt es eine schicke Kachel in den sozialen Medien, flamingoroter Hintergrund, darauf ein Bild von ihm mit verschränkten Armen und dem Zitat: Wir als CSU sind für eine Frauenquote in DAX-Vorständen. Noch vor wenigen Jahren wahrscheinlich undenkbar bei der CSU und dann auch noch so prominent präsentiert. Dobrindts Parteifreundin, Digitalstaatsministerin Dorothee Beer, setzt stattdessen heute noch eins drauf. In ihrer Instagram-Story verziert sie das Bild mit einem Glitzerschriftzug: That's how a feminist looks like.
Nein, das glaube ich nicht, dass man das für sich in Anspruch nehmen kann, so leicht als Mann.
Sagt Dobrindt selbst, angesprochen auf die Frage, ob er jetzt nun tatsächlich Feminist sei. So ganz scheint es ihm nicht geheuer zu sein, öffentlich von der eigenen Parteikollegin so genannt zu werden. Dennoch sagt auch Dobrindt:
Es gibt bei mir eine relativ große Enttäuschung darüber, dass die Wirtschaft die Möglichkeiten, die man ihr gegeben hat in den vergangenen Jahren, selbstständig tätig zu werden, eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass es eine höhere Beteiligung von Frauen in den Führungsämtern gibt, nicht umgesetzt hat und aus meiner Sicht auch da nicht wirklich sehr viel Bemühen erkennen hat lassen. Und deswegen war es einfach an der Zeit, dass man auch gesetzgeberisch da tätig wird.
Aus der Wirtschaft höre man noch die ein oder andere Stimme mit den seit Jahren immer gleichen Argumenten.
Es ging doch um Qualität und es würden doch gar nicht so viele Frauen zur Verfügung stehen. Da muss man einfach sagen, das erste Argument ist dümmlich und das zweite heißt, man macht sich offensichtlich nicht auf die Suche.
Argumente, die es nach wie vor jedoch auch in der Union gibt. Dobrindt hingegen versucht, aus der Frauenquote ein Gesamtpaket zu machen. Es soll nicht nur um die Chefetagen gehen, sondern auch um die sogenannte Leberkäse-Etage, also die, die nicht ganz oben sitzen. Eine wichtige Wählerklientel für die CSU. So hat er in einem Strategiepapier einen ganzen Strauß an Maßnahmen ausformuliert, die aus CSU-Sicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranbringen sollen. Unter anderem eine Ausweitung des Elterngeldes auf 12+4 Monate, die dauerhafte Erhöhung des steuerlichen Freibetrags für Alleinerziehende, die meisten von ihnen sind Frauen, oder die Möglichkeit, das Homeoffice von der Steuer absetzen zu können. Die letzten beiden Wünsche sind bereits erfüllt worden. Von der Betreuungsgeld, oder wie es auch despektierlich genannt wurde, Herdprämien-CSU, scheint wenig übrig zu sein. Was ist passiert?
Ja gut, wir haben ja auch einen neuen Parteivorsitzenden und der Markus Söder hat schon immer sehr viel für Frauen getan,
sagt die christsoziale Dorothee Beer, die Dobrindt auch zum Feministen ernannt hat. Tatsächlich hat Markus Söder den CSU-Teil des bayerischen Kabinetts paritätisch besetzt. Zumindest dann, wenn man ihn selbst nicht mitrechnet. Beim Parteitag 2019 hat er den Versuch gestartet, die Frauenquote in seiner Partei auszuweiten. Allerdings ohne Erfolg. Auch weil sich gerade junge CSU-Frauen offen dagegen ausgesprochen haben.
Ich weiß ganz genau, dass die es später anders sehen werden. Das ist dann eher so, dass ich mich da auch selber manchmal sehe, weil ich tatsächlich die gleichen Abwehrreaktionen hatte.
Sagt Staatsministerin Beer. Die Quote hält sie heute für eine Krücke, aber eine notwendige. Es dürfte auch der Druck von Frauen wie Beer gewesen sein, der mit für den neuen Blick der CSU auf das Thema Gleichberechtigung gesorgt hat.
Ach naja, es ist ja auch ein jahrelanger Kampf irgendwie gewesen. Ich war ja schon damals als frauenpolitische Sprecherin mit den Kolleginnen der anderen Fraktionen vor der Bundespressekonferenz, als es auch um die Aufsichtsräte ging. Und damals war es undenkbar, dass es dann auch Vorstände betreffen könnte.
Es gibt aber eben Teile der Partei, für die das immer noch undenkbar ist. Die Union habe schon zu viele Grundsatzpositionen einem wankelmütigen Zeitgeist geopfert, poltete zum Beispiel jüngst CSU-Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach.
Also wir sind eine Volkspartei. So. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Und dass ich jetzt zu 100% aus der Partei raus nur begeisterte Zuschriften bekommen habe, das würde mich auch ehrlicherweise schockieren.
Sagt die christsoziale Beer. Sie steht zur Quote und für diejenigen, die es nicht tun, ist man nun dabei, eine Brücke zu bauen, sodass sie auch Konservative glaubhaft vertreten können.
Ich glaube, dass das Thema der Gleichberechtigung ein sehr klar bürgerliches oder, wenn Sie wollen, auch konservatives Thema ist. Es ist ein Thema, was mit Wertschätzung, was mit Akzeptanz, was mit gleichen Chancen zu tun hat.
Sagt Dobrindt, der davon ausgeht, dass Gleichberechtigung im Wahlkampf 2021 auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen wird. Und für diesen Wahlkampf hat Markus Söder schon die Grünen zum Hauptkonkurrenten ausgerufen. Die Partei, die schon in den 80ern einen ersten rein weiblichen Fraktionsvorstand hatte und die Listen für Wahlen paritätisch besetzt. Der Frauenanteil bei den Grünen liegt im Bundestag bei über 50%, der bei der Unionsfraktion bei gerade mal knapp 20%. Natürlich wird es im kommenden Wahlkampf auch darum gehen, Wähler und Wählerinnen, die bislang die Union vor allem wegen Angela Merkel gewählt haben, zu halten bzw. für sich zu gewinnen. Das wissen die Grünen, das weiß auch die Union. Dass es der CSU hier aber um politisches Kalkül gehe, bestreitet Dobrindt, wenig überraschend.
Sondern es geht schlichtweg um die Frage, wie eine Partei oder wie Parteien sich auch bei gesellschaftlichen, großen gesellschaftlichen Debatten positionieren.
Aber er macht auch klar, die Union will die Entscheidungen bei Fragen der Gleichberechtigung nicht anderen überlassen.
Dass man als politische Kraft, vor allem als wesentliche politische Kraft, das CDU/CSU, so eine Debatte von vorne führen muss und nicht hinterherhechteln muss, das halte ich eigentlich für sehr, sehr logisch. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich gerade auch jetzt der Zeitpunkt war, von dem man nicht sagen kann, er war zu früh, sondern muss ich eher überlegen, vielleicht hat es sogar ein bisschen lang gedauert, bis man die Bereitschaft hatte.
Katharina Hamburger über die wachsende Weiblichkeit der CSU. Dienstag vergangener Woche durchsucht ein Team des Truppengeheimdienstes MAD, eine sogenannte Güteprüfstelle der Bundeswehr, auf dem Gelände eines Rüstungskonzerns in Ulm. Mehrere Beamte werden vorläufig festgenommen, darunter auch ein Leiter der Dienststelle. Es besteht der Verdacht, dass sie den sogenannten Reichsbürgern angehören, die also Staat und Institutionen nicht anerkennen. Einen Tag später nimmt sich der Hauptverdächtige, ein 63-jähriger Mann, das Leben. Fremdverschulden schließt die Staatsanwaltschaft aus. Was ist da genau passiert, muss man dennoch fragen, denn der Mann war am Tag seines Todes vom MAD dabei beobachtet worden, wie er mögliche Beweismittel entsorgte. Die Selbsttötung will aber keiner gesehen haben. Und weitere Fragen kommen auf, denn es soll eine Journalistin von der Razzia bereits vor dem Einsatz gewusst haben. Das wäre dann Geheimnisverrat. Versuchen wir ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Agnieszka Brugger von Bündnis 90 Die Grünen ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Und ich habe sie gefragt, Frau Brugger, gestern gab es eine Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums zu dem Thema. Haben Sie etwas darüber gehört, was da besprochen wurde?
Leider nicht. Ich darf das auch gar nicht, weil die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums ja nicht befugt sind, mit der Presse und auch nicht mal mit ihren Bundestagskolleginnen und Kollegen, die an den gleichen Themen arbeiten, darüber zu sprechen. Wir werden es aber natürlich im Verteidigungsausschuss auch nochmal aufsetzen, denn in der Tat, es gibt wirklich sehr, sehr viele Fragen, die sich hier stellen, denen es nachzugehen gilt. Gerade was auch die Ursachen angeht, die Frage, wie lange hatte man das schon auf dem Schirm, wie groß ist der Personenkomplex und welche Vorwürfe geht es genau und wie kam es natürlich auch zu dem schockierenden Suizid, was sind da die genauen Hintergründe und warum hat das an der Stelle niemand mitbekommen.
Das heißt, auch Sie als Mitglied des Verteidigungsausschusses haben bislang noch keine großen Erkenntnisse über den Fall.
Also wir sind in der vergangenen Woche sehr schnell, aber trotzdem auch sehr dürftig informiert worden. Also diese tragische, furchtbare Nachricht vom Suizid des offensichtlich Hauptverdächtigen habe ich der Presse entnommen. Und ich finde auch bei den vielen Spekulationen und den vielen sehr gravierenden Fragen, die jetzt im Raum stehen, ist es doch das Mindeste, dass das Verteidigungsministerium hier auch Stellung bezieht und nicht einfach nur sich wegduckt. Denn man kann gerade die Gefahr durch Reichsbürgern und Sicherheitsbehörden nicht kleinreden und der MAD war eigentlich bei allen gravierenden Fällen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, auch immer wieder in der Kritik, weil es Informationslecks gab, weil die Fälle dann auch nicht gut bearbeitet worden sind, weil die Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden nicht geklappt hat und gerade hier auch angesichts dieser tragischen Entwicklung, aber auch angesichts der Schwere der Vorwürfe müssen wir sehr, sehr viele Fragen nächste Woche im Verteidigungsausschuss diskutieren.
Vielleicht ja auch noch weitere, denn der verstorbene Dienststellenleiter war ja bis 2004 beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt und soll noch zu 3 Mitarbeitern des BND Kontakt gehabt haben. Laufen da jetzt auch Untersuchungen?
Also das Parlamentarische Kontrollgremium ist ja auch zuständig für alle Nachrichtendienste. Auch wenn ich nicht über die Beratung im Konkreten weiß, bin ich mir sicher, dass dort auch diese Verbindungen thematisiert worden sind. Und das werden wir auch im Verteidigungsausschuss tun. Jetzt, dass jemand allein vorher beim BND war, ist natürlich noch kein Punkt, der per se verwerflich ist, sondern man muss sich sehr genau anschauen, was gibt es dort für Verbindungen und in der Tat natürlich auch der Frage nachgehen, ob es nicht auch im BND solche Fälle gibt. Dafür ist es natürlich heute zu früh, aber man kann eben auch nicht nur von Einzelfällen reden, denn offensichtlich handelt es sich hier auch mit Blick auf Ulm und das Beschaffungsamt und die Regionalstelle dort um mehrere Personen und natürlich muss immer wieder geprüft werden, ob es noch weitere Verbindungen gibt und da werden wir auch die entsprechenden kritischen Fragen stellen, natürlich ohne jemanden vorzuverurteilen. Jemand kann ja auch noch Freunde aus seiner früheren Arbeit haben, mit denen er über solche Dinge dann nicht spricht, auch wenn er selbst Reichsbürger ist. Man muss sagen, dass das Verteidigungsministerium die Gefahr durch Reichsbürger in den Sicherheitsbehörden viel zu lange verkannt und verharmlost hat.
Neben dem Dienststellenleiter, da gibt es ja noch 2 weitere Hauptverdächtige. Können Sie was zu denen sagen?
Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt zu den weiteren Verdächtigen nicht sagen. Auch aus der Unterrichtung des Ministeriums wird nur klar, dass es sich offensichtlich nicht um eine einzelne Person handelt, sondern um mehrere, was natürlich besonders bedenklich und besorgniserregend an der Stelle ist und dem man dann auch mit Nachdruck nachgehen muss. Es wird aber eben nicht so klar, wie viele Personen sind nur befragt worden und wie viele Personen stehen ebenfalls unter dem Verdacht, Reichsbürger zu sein. Das wird aber eine der ganz zentralen Punkte sein, wo wir natürlich nachhaken werden.
Was glauben Sie oder was vermuten Sie oder was wissen Sie vielleicht auch, wie groß ist das Thema Reichsbürger, aber auch Rechtsextremismus in der Bundeswehr?
Wir sehen in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Verdachtsfälle. Das kann jetzt auch zum Beispiel darauf zurückzuführen sein, dass das noch mal viel mehr ans Tageslicht kommt, dass die Soldatinnen und Soldaten auch genauer hinschauen und mehr melden. Und man muss all diesen Verdachtsfällen natürlich nachgehen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich schon vor ein paar Jahren nach der Gefahr durch Reichsbürger in der Bundeswehr gefragt habe und dann in der Ausschusssitzung jemand davon erzählt hat, dass die Oma ja auch viele Marmeladengläser auf dem Dachboden gelagert hat. Ich glaube, damit verkennt man wirklich die Dimension und die Gefahr, die damit verbunden ist, wenn Rechtsextremisten, Verfassungsfeinde und Reichsbürger Teil unserer Sicherheitsbehörden bleiben. Da hat sich beim Verteidigungsministerium auch ein bisschen was verändert. Die haben auch erkannt, dass die Lage ernst ist. Aber man muss trotzdem konsequenter aufklären und schneller handeln, damit wirklich klar ist, es gibt keine Toleranz für die Feinde der Demokratie in unseren Sicherheitsbehörden.
Gehen wir nochmal auf den MAD zurück. Was muss sich auch beim MAD ändern oder was muss dort getan werden? Gehen wir mal auf den Verdacht des Geheimnisverrats und auf die Observation. Erst vor ein paar Wochen war der Präsident des MAD, Christoph Gramm, entlassen worden, weil er salopp gesagt den Laden wohl nicht im Griff hatte. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin, Martina Rosenberg. Muss die mehr Scherben zusammenkehren, als man bisher vermutet hat?
Der MAD stand bei all den Fällen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, immer wieder in der Kritik. Und das ist leider nicht der erste Fall, wo die Ermittlungen dadurch gefährdet wurden, dass vertrauliche Informationen ihren Weg nach draußen finden oder sogar zu möglichen potenziellen Verdächtigen finden. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel, wenn die Einheit, die für die Aufklärung dieser schwerwiegenden Vorwürfe zuständig ist, an so einer Stelle dann auch Ermittlungsergebnisse gefährdet. Und das ist für mich eine sehr genaue Baustelle. Da kann man auch nicht mehr von Einzelfällen sprechen, wo auch die neue MAD-Chefin hinschauen muss und sagen muss, wie sie dieses Problem angehen will. Denn es reicht natürlich nicht aus, allein eine Person an der Spitze auszuwechseln. Und auch die Ansagen der Ministerin, es braucht mehr Personal, sind ja noch keine Lösung für solche gravierenden Probleme. Ein zweiter Komplex, der immer wieder auch für Kritik sorgt, ist dann die konkrete Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden. Auch hier werden wir im konkreten Fall nochmal sehr genau nachfragen.
Aber glauben Sie, dass Frau Rosenberg es schaffen wird, den MAD neu aufzustellen? Also der Posten des Präsidenten oder der Präsidentin, der gilt ja erstens als unbeliebt und zweitens auch als karrierefeindlich.
Ich wünsche Frau Rosenberg wirklich sehr viel Können, sehr viel Gelingen in ihrer Aufgabe, denn es ist natürlich eine zentrale Aufgabe in unserer Demokratie, ja, unsere Sicherheitsbehörden frei von Verfassungsfeinden zu halten, Rechtsextremisten frühzeitig zu erkennen. Sie hat natürlich jetzt auch viel Erfahrung mit Blick auf den Bereich der Truppendienstgerichte und der Wehrdisziplinaranwaltschaft. Also da kann sie sicherlich einiges zu beisteuern. Ja, aber es braucht klare Reformen und ich hoffe, dass es ihr gelingen wird, das Ruder umzusteuern, damit wir wirklich hier zu besseren Handlungsmöglichkeiten und schnelleren und härteren Konsequenzen kommen.
Die Razzia bei einer Bundeswehrstelle in Ulm vor einer Woche und die Arbeit des MAD habe ich mit Agnieszka Brugger besprochen, die für Bündnis 90 Die Grünen im Verteidigungsausschuss sitzt. Was macht man eigentlich, wenn Politiker bitten oder sogar verfügen, bleiben sie in Corona-Zeiten zu Hause und man hat gar keins? Schätzungen zufolge sind fast 700.000 Menschen in Deutschland obdachlos. Jetzt im Winter ist es an vielen Orten extrem kalt. Viele Obdachlosencafés oder andere Anlaufstellen haben geschlossen, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Die Notunterkünfte haben oft nicht genügend Platz, um alle Schutzsuchenden gut und sicher unterzubringen. Manche Städte mieten in kleinen Hotels Zimmern an, damit die Menschen die Minusgrade in der Nacht überbrücken können. In Hannover gab es bisher ein sehr ambitionöses Wohnprojekt für Obdachlose, das aber ausgerechnet jetzt ausgelaufen ist und das in einer Stadt, die einen grünen Oberbürgermeister hat und der beim Amtsantritt vor einem Jahr versprochen hat, besser für die Schwächsten zu sorgen. Da wird Empörung laut und gleichzeitig rollt eine Welle von Hilfsbereitschaft an. Alexander Budde über das Leben in Not im Corona-Winter.
Und andere, die Eier. Und ein Eibrötchen, alles klar. Noch was Süßes?
Der Kontaktladen Mäcki an einem nasskalten Morgen. In der Schlange zum Einlass schlurft Martin vor. N50er bärtig, korpulent. Aus der Wollmütze quillt eine wilde Haartolle. Müde Augen, Mund, Nasenschutz. Die Füße stecken in zerschlissenen Turnschuhen. Der Kontaktladen am Raschplatz, gleich neben dem Hauptbahnhof, mit seiner Trinkerszene, ist der zentrale Rückzugsraum für die Wohnungs- und Obdachlosen. Eine Kontaktbörse mit amtlicher und medizinischer Beratung in Regie der Diakonie. In besseren Zeiten gab es hier für mehr als 50 Bedürftige zugleich auch Zuflucht vor der Kälte, erzählt Martin. Jetzt in der Pandemie dürfen stoßweise nur 5 Besucher zugleich im warmen Raum sein und auch nur kurz verweilen.
Schützen kann man sich, halt Mundschutz und den Leuten nicht auf die Pelle rücken. Also Sorge habe ich keine.
Das Coronavirus macht sein Leben noch viel schwieriger, das sagt er auch, der hartgesottene Flaschensammler.
Die Leute sind schlechter drauf, weil sie alle irgendwo Angst haben. Es wird weniger getrunken, ich finde weniger Pfand. Finde ich weniger Pfand, habe ich weniger Geld. Punkt.
Immerhin, Kaffee und belegte Brötchen gibt es, doch auch die sind wegen Corona zum Mitnehmen. Martin langt danach, doch Franziska Walter will bei ihm noch Fieber messen.
Ja, Temperatur ist normal.
Sehr schön.
Komm einmal bitte durch und setz dich.
Im kleinen Behandlungsraum, gleich neben der Essensausgabe, zieht die Krankenschwester eine Spritze auf. Sie will den Mann noch impfen, Grippeschutz. Martin schält seinen Oberarm frei, aus 3 Lagen Klammerklamotten, grinst scheinbar gelassen.
Nicht erschrecken, jetzt gibt es einen kleinen Piekser.
Immer Rinder mit.
Jetzt wird es einmal kalt.
Och, das macht nichts, du. Ich habe schon so viele Spritzen gekriegt.
Das ist gut.
Wir haben unseren Fokus auch darauf gelegt, schwerst psychisch erkrankte und verelendete Menschen auf der Straße aufzusuchen. Wir fragen uns bei so mancher Person, wo die geblieben ist.
Pascal Allewelt, 37, erfahrener Sozialarbeiter. Er findet, Obdachlose würden in der Corona-Pandemie in Hannover wie Bürger dritter Klasse behandelt.
Fakt ist einfach, dass die Menschen, die in einer Massenunterkunft Alter Flughafen untergebracht sind, ja, das sind 100 Personen rund, diese Unterkunft tagsüber verlassen müssen. Das hat sich nicht geändert und die Ungerechtigkeit, die wir als Sozialarbeiter da einfach sehen, ist, dass sich diverse Menschengruppen in staatlicher Obhut befinden. Menschen in Flüchtlingsunterkünften, in Altenheimen, Frauenhäusern, in Justizvollzugsanstalten und sobald sie den Status obdachlos kriegen, ja, müssen sie einfach tagsüber ihre Unterkunft verlassen.
Bislang war die Vorstellung verbreitet, dass Obdachlose erst durch einen langwierigen Prozess über Notunterkünfte oder städtische Wohnheime beweisen müssen, dass sie selbstständig leben können, bevor sie eine eigene Wohnung zugeteilt bekommen. Hannovers Sozialdezernentin Silvia Bruns von der FDP will dieses Prinzip nun umkehren.
Die Menschen sind halt alle unterschiedlich und alle haben unterschiedliche Wünsche und sind unterschiedlich auch zu begleiten innerhalb des Themas Obdachlosigkeit.
In den USA wird der Ansatz schon länger unter dem Stichwort Housing First praktiziert. Möglichst schnell wieder in die eigenen 4 Wände, Privatsphäre, flankiert von beratender Sozialarbeit. Auch andere deutsche Großstädte, darunter Köln und Berlin, haben bereits gute Erfahrungen damit gemacht. Sylvia Bruns.
Und wir haben das ja ein bisschen angefangen in der Jugendherberge und haben ja tatsächlich zuerst 100 Leute da gehabt und haben einen Großteil von denen tatsächlich in Wohnung und manchmal auch in Arbeit gebracht.
Doch als die Stadt das ambitionierte Wohnprojekt nicht verlängerte, Mitte Oktober gar die letzten 17 Bewohner vor die Tür setzte, ging ein Sturm der Entrüstung durch Hannover, erinnert sich Udo Niedergerke.
Die also in Corona-Zeiten wieder freiwillig waren für das Virus und für den Stress auf der Straße.
Mit seiner Frau Ricarda unterstützt der 79-jährige Internist im Ruhestand seit Jahren soziale Projekte über eine eigene Stiftung. Insbesondere das grüne Stadtoberhaupt Belit Onay erntete Kritik für den instinktlosen Entschluss, das im Sommer eröffnete Haus ausgerechnet mit Einbruch der Kälte zu schließen. Doch bei Kritik ist es nicht geblieben.
Das soziale Gefüge der Stadt Hannover ist großartig. Die Einwohner sind aufgestanden und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass für diese 17 Leute kein Platz in unserer Gesellschaft ist.
Bis zur Stunde hat das Netzwerk um das Ärztepaar bereits 150.000 Euro an Spenden eingesammelt. In zwei gemieteten Hotels in der Innenstadt sind zwischenzeitlich 34 Frauen und Männer untergekommen. Einzel- und für Paare auch Doppelzimmer mit TV und Nasszelle. Auch die anfänglich so behäbige Stadtverwaltung hat ab Anfang nächsten Jahres ein Folgeprojekt aufgelegt. Perspektivisch für 70 Menschen binnen 2 Jahren. Es soll nur ein Anfang sein.
Diese Menschen, die gestrandet sind, diese Menschen brauchen Ansprache. Lösung Nummer 1 muss es sein, eine Unterkunft für sie zu haben. Die Straße tötet, Unterkunft schafft Leben.
Ich heiße Thomas, bin 51 Jahre alt und lebe seit ca. 15, 16 Jahren auf der Straße.
Vor dem Eingang der Commerzbank auf der Listermeile im Herzen des Szenequartiers kauert Thomas auf einer Isomatte. Thomas wurde auf der Straße schon mehrfach beraubt und schwer verletzt. Und doch meidet er wie so viele die große Notunterkunft, wo Bett an Bett steht.
Es ist da eben zu viel Theater, ne? Es kommen immer die Besoffenen aus dem Ostblock.
Doch der selbsternannte Einzelgänger profitiert von der Niedergärken-Stiftung. Er hat ein Zimmer im Hotel bezogen. Seine Bewerbung läuft auch für das anschließende Housing First-Projekt.
Jahrelang habe ich ja nicht ein Dach über den Kopf gehabt. Ne? Okay, die ersten 3 Tage habe ich nur gepennt. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. So, ne? Dass ich hoffe, nächstes Jahr eine Wohnung habe.
Alexander Budde über Obdachlose in Hannover. Die Corona-Pandemie macht vieles schwieriger, vor allem für Menschen, die es sowieso nicht leicht haben im Leben. Die Beschränkungen können im Einzelfall sogar zu dramatischen Situationen führen. Wir haben uns das von Menschen erzählen lassen, die auf den medizinischen Dienst der Krankenkassen angewiesen sind, die also einen Pflegegrad beantragen, um besser versorgt zu werden. Normalerweise kommt dann jemand vom MDK zu den Menschen nach Hause, um den Hilfebedarf zu ermitteln. Aber jetzt, in Corona-Zeiten, alles anders. Schon im März, als Deutschland im Alltagsleben fast völlig heruntergefahren war, da kam schon niemand mehr. Stattdessen Telefonbefragung. Im Sommer gab es Besuche in Einzelfällen. Jetzt gibt es wieder keine und das bis zum 15. Januar. Die Einstufung für den Pflegegrad also weiter per Telefon. Das darf nicht sein, sagen Ärzte und Betreuer. Anja Nehls schildert Ihnen einen Fall aus Berlin.
Elke Schwarz, wie sie hier genannt werden möchte, ist 78 Jahre alt und wegen einer schweren chronischen Bronchitis dauerhaft auf Sauerstoff angewiesen. Sie lebt allein, kann die Wohnung nicht selbstständig verlassen und sich ohne Unterstützung nicht mehr allein versorgen. Ihre fast ebenso alte Nachbarin muss ihr regelmäßig helfen.
Es geht dabei nicht um Anziehen und Ausziehen, sondern um die Belange des täglichen Lebens. Es geht ja damit los, dass sie diesen Sauerstoffversorger da hat mit einer Schnur, die sie nach sich ziehen musste und immer aus dem Weg räumen. Da bildete sich dann Kondenswasser in dem Schlauch, dass das bis zur Nase hochging.
Eine Hauskrankenpflege sei unerlässlich, sind die Nachbarin und die Hausärztin der Senioren überzeugt. Normalerweise kommt zur Einstufung eines Pflegegrades der medizinische Dienst der Krankenkasse MDK zu einem Hausbesuch. Derzeit gibt es aber nur noch telefonische Begutachtungen. Also beantwortet die gebrechliche alte Dame, die ohne die Zufuhr von Sauerstoff kaum sprechen könnte, die Fragen am Telefon alleine.
Können Sie sich alleine anziehen? Ja. Können Sie sich alleine ausziehen? Ja. Können Sie alleine auf die Toilette? Also diese Fragen, ne? Und dann habe ich gesagt, aber es dreht sich hier bei mir um was ganz anderes. Das wollte sie dann gar nicht wissen. Sie hat aber nur gesagt, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, nach Pflegestufe sieht das nicht aus.
Der Pflegegrad wurde abgelehnt. Elke Schwarz, Hausärztin Stefanie Moore, ist entsetzt.
Diese Frau hat keine Chance, auch nur 2 Wochen alleine zu überleben.
Der MDK gibt zum Thema Telefonbegutachtung kein Interview, aber schreibt, dass auch telefonisch alle pflegegradrelevanten Informationen berücksichtigt werden, die sonst beim Hausbesuch erfragt werden. Alle Informationen zu erfassen sei aber schon im persönlichen Gespräch schwierig und telefonisch kaum leistbar, meint David Kröll vom Pflegeschutzbund BIFA.
Da haben wir oftmals die Tendenz, dass so ein Pflegebedürftiger sich versucht, dann besser darzustellen, als er ist, eben aus Stolz oder aus Schamgefühl oder weil man das so gewohnt ist in der Generation noch, dass man, wenn der Arzt vorbeikommt, sich besonders gut präsentiert.
Ein einfaches Telefonat vermittle oft ein trügerisches Bild, sagt diese Frau, die als Betreuerin arbeitet. Von einem telefonischen Begutachtungstermin für eine ihrer Betreuten telefonierte sie sogar persönlich mit der Gutachterin des MDK.
Ich habe ihr ganz viel über meine Betreute erzählt. Unter anderem, dass sie eine ganz tolle Fassade hat und sich sehr elaboriert ausdrücken kann und immer sagt, dass alles in Ordnung ist. Und die Gutachterin hat sich das auch alles aufgeschrieben und hat gesagt, ja, da ist sie ja Profi genug. Das wird sie alles berücksichtigen. Und ich habe ihr ganz klar gesagt, sie soll lieber mal hingehen, weil das so gar nicht dazu passt, was die Betreute schildert.
Sie ging aufgrund der neuen Regelung nicht hin und der Pflegegrad wurde abgelehnt. Bei einem Besuch hätte sich wohl folgendes Bild geboten.
Eine verwahrloste Wohnung, Mülltüten überall, Fliegenmaden im Wohnzimmer auf dem Tisch von vergessenem Essen, ein Badezimmer, was auf Stuhlinkontinenz hindeutet und die fehlende Fähigkeit, wieder sich selber adäquat reinzuhalten, noch ihre Wohnung. Eine körperlich gebrechliche, unterernährte Frau von 30 Kilo.
Die wenig später nach einem körperlichen Zusammenbruch im Krankenhaus landete. Wieder zu Hause sollte es einen neuen MDK-Termin geben.
Dazu kam es aber nicht mehr. Sie ist dann 2 Monate später verstorben, ohne Hilfe in ihrer Wohnung.
Die telefonische Begutachtung gefährde eher das Leben der Patienten, als dass es ihr Leben schütze, meint Ärztin Stefanie Moore. Sie selber mache ebenfalls Hausbesuche, halte alle Sicherheitsregeln ein, trage eine FFP2-Maske und gefährde weder die Patienten noch sich selber. Andrew Ullmann, Arzt und FDP-Abgeordneter im Bundestag, widerspricht.
Ich finde es gut, dass der MDK die Patientin nicht automatisch aufsucht in einer Pandemiekrise. Denn je weniger Kontakte diese Menschen haben, umso geringer ist das Risiko, sich irgendwie anzustecken. Auch eine Schutzkleidung mit Maske ist nie ein 100%iger Schutz.
Das Bundesgesundheitsministerium schreibt, dass das Prozedere mit dem Ministerium abgestimmt worden sei. Die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Pia Zimmermann, ist nicht einverstanden. Die telefonische Begutachtung dürfe nur die absolute Notlösung sein.
In Monat 8 der Pandemie erwarte ich allerdings schon etwas mehr Engagement vom medizinischen Dienst. Ich erwarte vom GKV-Spitzenverband und den medizinischen Diensten ein Konzept vorzulegen, wie sie ihre Aufgaben sicher und für alle durchführen können und keine Arbeitsverweigerung.
Denn die Arbeitsverweigerung, wie die linken Politikerin Zimmermann es nennt, des MDK führe auch dazu, dass andere Patienten einen höheren Pflegegrad bekommen, als ihnen eigentlich zusteht, meint die Ärztin Stefanie Moore. Wenn nämlich statt des Patienten selber engagierte Familienmitglieder oder professionelle Dienstleister die Sache mit dem Telefonat in die Hand nehmen.
Es ist kein Problem, das so darzustellen, dass man da doch eine höhere Stufe kriegt. Bei manchen wundere ich mich auch, da frage ich, warum haben die denn jetzt Pflegegrad 3? Dann denke ich mir auch, die haben aber Glück gehabt.
Der Pflegegrad, eine Frage von Glück oder eben Pech. Oder der Kraft, Widerspruch gegen eine Entscheidung des MDK einzulegen. Oder abzuwarten, bis Corona vorbei ist. Der MDK schreibt dazu,
das telefonische Pflegebegutachtungsverfahren führt zu einer erhöhten Empfehlung von Wiederholungsbegutachtungen mit Hausbesuch zu einem späteren Zeitpunkt und vereinzelt zu höheren Pflegegraden.
Das bedeutet, dass in den ersten 3 Quartalen dieses Jahres gerade mal ein gutes 0,5% mehr Menschen Pflegegrad 4 oder 5 bekommen haben als im Jahr davor. Dafür müssen zu niedrig eingestufte Patienten erst mal sehen, wie sie klarkommen. Für Elke Schwarz kämpft jetzt ihre Hausärztin. Sie hat Widerspruch gegen die Ablehnung des Pflegegrades beim MDK eingelegt.
Anja Nehls über Gefahren von Ferndiagnosen beim medizinischen Dienst der Krankenkassen. Im Sommer, als über Corona nicht so viel geredet werden musste, da stand es an, dass die Große Koalition ein neues Gesetz auf den Weg bringen könnte. Es geht um die Einführung eines Lobbyregisters. Darin sollen Kontakte von Abgeordneten zu Unternehmen und Lobbyisten erfasst werden, um die Einflussnahme von Interessensvertretern auf Entscheidungen im Parlament durchsichtiger zu machen, transparenter. Im September wurde von der GroKo der Gesetzesentwurf dazu dann auch eingebracht. Und fast hätte man glauben können, oh, da ändert sich jetzt was in Deutschland. Dieser Dschungel aus Verquickungen und Verbindungen wird endlich gelichtet. Aber was ist passiert? SPD und CDU sind sich nicht mehr einig in den Details. Den einen geht das Gesetz nicht weit genug, den anderen ist es zu bürokratisch. Derzeit wird darüber verhandelt, aber eine Lösung scheint im Moment nicht in Sicht. Wie wichtig so ein Lobbyregister aber wäre, zeigt sich in diesen Tagen an dem Fall Klaus-Dieter Fritsche. Der war jahrelang Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt. Dann war er auch mal Vizepräsident des Bundesverfassungsschutzes und er war auch im Bundesinnenministerium tätig. Ein Mann, der sich gut auskennt und der jetzt, nach seiner Pensionierung, als Berater und Lobbyist unterwegs ist. Zum Beispiel für das Skandalunternehmen Wirecard. Jetzt aber ist erst einmal Schluss mit Lobby und Beratung. Das hat die Bundesregierung verfügt. Timo Stukenberg mit der ganzen Geschichte.
Das ging der Bundesregierung dann doch zu weit. Noch bis vor 2 Jahren war Klaus-Dieter Fritsche Geheimdienstkoordinator der Bundeskanzlerin und damit Deutschlands oberster Aufseher über die Geheimdienste. Fritsche dürfte den Sicherheitsapparat der Bundesrepublik kennen wie nur wenige andere. Nun wollte er Aufsichtsratsvorsitzender werden bei dem Rüstungsunternehmen Heckler & Koch aus Baden-Württemberg, einem der größten Hersteller von Handfeuerwaffen weltweit, Lieferant auch für Bundeswehr und Polizei. Doch daraus wurde nichts, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete. Die Bundesregierung, die die Tätigkeit ihres ehemaligen Staatssekretärs laut Beamtengesetz genehmigen muss, befürchtete, dass durch Fritsches neuen Job dienstliche Interessen beeinträchtigt werden könnten und untersagte ihm die Tätigkeit. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks erläutert ein Regierungssprecher:
Auf diese Weise soll die Integrität des öffentlichen Dienstes geschützt und einem Verlust des Vertrauens der Allgemeinheit in die Unbefangenheit und Unparteilichkeit der aktuell handelnden Amtswalter vorgebeugt werden.
Die Bundesregierung will offenbar den Eindruck vermeiden, dass ehemalige MitarbeiterInnen ihre Zugänge zur Regierung zum Beispiel für die Interessen eines Waffenherstellers einsetzen. Doch zuvor war sie im Fall Fritsche offenbar nicht so strikt. Als der Beamte 2018 in Pension ging, waren bei ihm mehr als 4 Jahre lang Informationen aller deutschen Nachrichtendienste zusammengelaufen. Fritsche saß in Untersuchungsausschüssen zu NSA, NSU und Breitscheidplatz, unterstand direkt der Kanzlerin und gilt als Top-Geheimnisträger. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, 2019 für das österreichische Innenministerium zu arbeiten, das damals von dem extrem rechten FPÖ-Innenminister Herbert Kickl geführt wurde. Diesen sollte er angeblich bei der Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, beraten. Ein genehmigter Seitenwechsel zu einem ausländischen Nachrichtendienst. Das sorgte auch im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Geheimdienste in Deutschland kontrollieren soll, für Diskussionen. Stefan Thome, FDP-Abgeordneter und Mitglied des Gremiums, wundert sich.
Es ist schon sehr auffällig, dass die Bundesregierung offenbar etwas zu beanstanden hatte, als Herr Fritsche bei einem inländischen Unternehmen Aufsichtsratsvorsitzender werden wollte, aber auf der anderen Seite wohl nichts daran fand, dass Herr Fritsche bei einem ausländischen Nachrichtendienst einen Beratervertrag einging. Nun mag es sein, dass ein Beratervertrag das eine ist und ein Aufsichtsratsposten das andere, aber es gilt gleichwohl, das eine ist ein inländisches Unternehmen, das andere ein ausländischer Nachrichtendienst, eine ausländische Regierung.
Die Bundesregierung sah im Fall des österreichischen Innenministeriums offensichtlich keine dienstlichen Interessen beeinträchtigt. Doch Fritsches Beraterfunktion für das österreichische Innenministerium war nicht seine einzige Tätigkeit. Für die Firma Wirecard arrangierte er einen Gesprächstermin mit Angela Merkels Abteilungsleiter für Wirtschaft. Da hatte die Financial Times bereits über Manipulation in der Buchführung des inzwischen insolventen Unternehmens berichtet. Der Gesprächstermin fand letztlich am 11. September vergangenen Jahres statt. Für eine Stellungnahme zu den genannten Tätigkeiten war Klaus-Dieter Fritsche nicht zu erreichen. Dem Abgeordneten Stefan Thome geht es nicht darum, die Beratertätigkeiten von pensionierten BeamtInnen grundsätzlich zu kritisieren, sagt er.
Das ist legal, auch das Beamtengesetz verbietet das nicht, wenn keine Interessenkonflikte oder Gefahren für die Sicherheit im Lande entstehen. Aber gerade diese Verknüpfung Wirecard, österreichische Regierung unter FPÖ-Beteiligung, Herbert Kickl, Innenminister und BVT. Und das ist schon eine ganz, ganz merkwürdige Verquickung in einem ganz, ganz bestimmten Milieu. Und einfach nur zu sagen, naja, das ist legal, da können wir nichts tun, das ist ein bisschen wenig.
Für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung gibt es mittlerweile eine gesetzlich vorgeschriebene Karenzzeit. Ehemalige Staatssekretäre wie Klaus-Dieter Fritsche sind davon jedoch nicht erfasst. In diesem Fall greife lediglich das Beamtengesetz, das für einen Geheimdienstkoordinator genauso gelte wie für jede Polizistin, erklärt Timo Lange von der Nichtregierungsorganisation Lobby Control.
Allerdings ist auch das relativ zahnlos, da am Ende als Sanktion eigentlich nur der Verzicht dann auf Versorgungsbezüge vorgesehen ist. Und bei einer entsprechend lukrativ entlohnten Tätigkeit mag das dann in der Abwägung auch gar nicht so relevant sein. Und vor allem gibt es keine weitere Kontrolle, ob dieser Prozess denn eigentlich richtig gelaufen ist. Welche Entscheidungen wurden sich da angeschaut? Welche Abwägungen getroffen? Das entscheidet dann eben die Dienststelle selber, also das zuständige Ministerium oder die Behörde.
Im September hat die Große Koalition einen Gesetzesentwurf für ein Lobbyregister ins Parlament gebracht. Das könne Seitenwechsel zwar nicht verhindern, sagt Lange.
Aber wenn Seitenwechsel stattfinden, dann würde man dort eben sehen können, gerade wenn jemand im Auftrag tätig ist, also Herr Fritsche im Auftrag von Wirecard versucht, ein Gespräch zu bekommen, dann müsste das angezeigt werden. Oder eben, wenn es so einen Fußabdruck, eine Fußspur gibt, dann würden eben auch Gespräche mitunter offengelegt werden, wenn sie mit der Bundesregierung geführt werden. Und insofern wäre das ein zusätzliches Kontrollinstrument auch für die Öffentlichkeit.
Seit Mai dieses Jahres liegt der Bundesregierung ein weiterer Antrag von ihrem ehemaligen Geheimdienstkoordinator vor. Es geht um eine erneute Beratertätigkeit für das österreichische Innenministerium, das seit einem Regierungswechsel von der konservativen ÖVP geführt wird. Antreten durfte Klaus-Dieter Fritsche dort bislang nicht, schreibt ein Regierungssprecher. Pandemiebedingt fehlten der Regierung auch 6 Monate nach Antrag noch erforderliche Details zur Prüfung. Beim letzten Mal hatte die Prüfung lediglich 8 Tage gedauert.
Timo Stuckenberg über die Frage, welche Jobs ein Ex-Geheimdienstkoordinator noch annehmen darf. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen mein Kollege Bastian Brandau zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.